NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Wir diskutieren heute mit Ihnen in Ihrer Redezeit die neuen Planungen zum sogenannten Zivilschutz oder wie es ja offiziell heißt, Konzept Zivile Verteidigung, kurz KZV. Das wird ja schon seit Montag öffentlich beredet, wenn nicht sogar zerredet. Und heute ist es denn doch noch im Kabinett beraten und beschlossen worden. Und wir fragen mal, wie sinnvoll sind Notvorräte, der Zivilschutz in der Diskussion? Und wenn Sie mitreden wollen und gerade Zeit haben zwischen zwei Hamsterkäufen, dann rufen Sie uns an unter der kostenlosen Servicetelefonnummer 08000 44 1777. 08000 44 1777. Wie sinnvoll sind Notvorräte, der Zivilschutz in der Diskussion? Ja, man fragt sich ja schon so ein bisschen, was ist eigentlich los in der Kommunikationsabteilung vom Bundesinnenministerium? Erst wurde die Türkei eigentlich ziemlich öffentlich als eine Art Terrorzentrum bezeichnet. Und jetzt hieß es schon 3 Tage vor den Kabinettsberatungen über das neue Zivilschutzkonzept: Liebe Leute, sorget vor, hortet Wasser, leget euch genug Konserven als Reserven an, denn wir müssen immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und das Schlimmste ist nicht mehr ein konventioneller Krieg. Das Schlimmste sind jetzt mittlerweile Hackerangriffe auf unsere Datenautobahnen, längere Stromausfälle, Naturkatastrophen oder sogar Chemiewaffenangriffe. Fachbegriff für all das: hybride Konflikte. Klar, dass das in diesen Tagen angesichts von Terroranschlägen auch bei uns in Deutschland für breite Verunsicherung sorgt und viele Fragen aufwirft.
Warum machen die das überhaupt? Was hat das denn für einen Sinn, dass man jetzt Hamsterkäufe macht? Was will man damit ankurbeln? Das verstehe ich nicht.
Ignorieren sollte man das nicht, aber jetzt gerade das Ernst nehmen ist auch schwer.
Ich denke, das ist nichts Gutes. Früher war nie die Rede über diese Vorräte. Vielleicht droht etwas.
Es ist ja offiziell jetzt auch gerade ein Thema, was ja jetzt mit der Sicherheit an sich in Deutschland nicht zu tun hat, sondern einfach, weil man das nach ein paar Jahren mal wieder auffrischen musste. Ne? Aber momentan sehe ich da jetzt eher keinen Anlass dazu, also irgendwelche Vorräte sich anzuschaffen.
Die Geschäfte bei uns sind bis 22 Uhr geöffnet und wir können alles bis samstags eindeutig einkaufen und Bevorratung ist eigentlich nicht mehr notwendig bei uns.
Mein Mitbewohner ist komplett ausgerüstet für den Notfall. Wir haben einen Wasserfilter, eine Machete, Astronautennahrung. Von daher kann mir schon mal nichts passieren, ja, aber ich selber glaube nicht, dass das notwendig sein wird.
Was braucht man wirklich? Also ich komme vom Lande und auf dem Lande ist einfach mehr der Zusammenhalt stärker. Leute würden sich gegenseitig helfen.
Man braucht halt Essen und Trinken und natürlich auch Teambereitschaft. Man braucht halt einfach jeden, den man hier findet und das gemeinsam durchzieht.
Tja, wie sinnvoll sind Notvorräte, vielleicht sogar eine Machete, der Zivilschutz in der Diskussion? Das waren Meinungen, erste Erfahrungen mit dem Zivilschutz, mit den eigenen Vorräten. Die hat Felix Tenhagen zusammengestellt. Und genau das Thema wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Wie sinnvoll sind diese Notvorräte, der Zivilschutz in der Diskussion? Und wir können jetzt schon mal sagen, es geht natürlich über diese Notvorräte weit hinaus. Denn was heute verkündet worden ist, das hat ja dann doch offensichtlich eine ganz breite Bedeutung für unsere gesamte Gesellschaft. Wir wollen diskutieren mit Ihnen. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000. 44 1777. 08000 44 1777. Nina Waken ist Berichterstatterin für Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz der CDU im Innenausschuss des Bundestages. Guten Abend, Frau Waken.
Guten Abend.
Ja, nun gab es ja auch in der Umfrage einige, die gesagt haben, naja, also zum jetzigen Zeitpunkt passt das gar nicht. Ich will Ihnen auch noch 2, 3 E-Mails vorlesen. Zum Beispiel von Ingeborg Neunhäuser aus Neunkirchen. Die schreibt: Natürlich ist das Panikmache, das neue Katastrophenschutzgesetz gerade jetzt zu beschließen, mag sein. Es war nach ausführlicher Beratung gerade jetzt fertig. Das ist aber noch lange kein Grund, es jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen, wo es nach den jüngsten Terrorattacken zwangsläufig in Zusammenhang damit gesehen wird und viele Bürger fürchten lässt. Und auch eine E-Mail von Ingrid Freier aus Hamburg. Zunächst einmal meine ich, dass die Bekanntmachung dieser Pläne zum augenblicklichen Zeitpunkt unnötig Ängste in der Bevölkerung schürt. Nun hat das Ihr Parteikollege Thomas de Maizière heute so ein bisschen relativiert, die ganze Geschichte. Trotzdem ist das so tröpfchenhaft an die Öffentlichkeit gekommen. War das nötig zum jetzigen Zeitpunkt? Hätte man hier noch warten können, wenn man 4 Jahre darüber beraten hat?
Man fragt sich, wann der richtige Zeitpunkt ist und gibt es für sowas überhaupt den richtigen Zeitpunkt. Das Konzept war abgestimmt innerhalb der Ressorts, es war fertig und es jetzt irgendwie in die Schublade zu legen, hätte, glaube ich, auch nichts gebracht und vielleicht hätte man dann auch nicht verhindern können, dass vorab dann schon Dinge bekannt werden. Und ich glaube, es ist einfach jetzt eine Frage, wie man das kommuniziert, wie man es rüberbringt und dass man einfach ganz klar sagt, dass es keinen Zusammenhang hat mit aktuellen Ereignissen, sondern dass es einfach alle Eventualitäten bedenkt. Und ich denke, das muss man ganz klar rausstellen. Dann kann man die Leute da auch wieder beruhigen, die sich da vielleicht Sorgen machen, vielleicht auch verständlicherweise Sorgen machen.
War das denn nötig, dass das so tröpfchenweise an die Öffentlichkeit gedrungen ist? Denn da wurden ja offensichtlich durchaus auch falsche Schwerpunkte gesetzt. Ich meine, diese Notbevorratung ist ja etwas, was wir eigentlich aus unseren Elternhäusern sogar noch kennen. Also zumindest ich kenne das aus meinem Elternhaus. Und das scheint ja etwas zu sein, was in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Aber das ist ja nicht der Schwerpunkt. Es geht ja darum, dass man ein Zivilschutzkonzept entwickelt hat, da wo einzelne Organe ineinander greifen müssen. Und man hätte doch von Anfang an sagen müssen, Leute, nun regt euch mal nicht auf. Wir stellen das dann schon mal richtig.
Ja, also ich glaube, es war sicherlich nicht beabsichtigt, das in der Art und Weise so tröpfchenweise zu veröffentlichen, beziehungsweise die Diskussion aus der Richtung aufzuziehen. So war es dann eben, das hat man ja öfter bei Gesetzen. Es ist wahrscheinlich einfach auch ein Punkt, den die Leute einfach verstehen, ein Thema, das man sehr bildhaft auch darstellen kann, Hamsterkäufe, Notvorräte, jeder denkt dann über seine Vorräte nach, das ist wahrscheinlich auch einfacher rüberzubringen und ein Thema, das jetzt eben auch innerhalb der Bevölkerung an den Stammtischen, auf den Marktplätzen einfacher diskutiert werden kann als jetzt der Begriff hybride Bedrohung oder CBRN-Anschläge oder sonstige Dinge. Und daher glaube ich, dass dann einfach dieses Thema auch so einen breiten Raum eingenommen hat.
Frank Tempel ist stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion und stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag. Guten Abend, Herr Tempel.
Einen schönen guten Abend.
Sie sind gerade auf Wahlkreistour und haben sich trotzdem die Zeit genommen, heute bei der Redezeit dabei zu sein, obwohl Sie wahrscheinlich auch schon daran denken, welches Regal Sie unten im Keller freiräumen für die Notvorräte. Welche Erfahrungen machen Sie gerade in der Wahlkreistour? Jetzt gibt es da Menschen, die Sie auch auf dieses Thema ansprechen?
Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle und das Thema verhagelt mir schon ein bisschen die Wahlkreistour, weil wir hatten uns viele Themen vorgenommen, wie Feuerwehr, Katastrophenschutz, passt halbwegs rein, aber auch Gebietsreform, örtliche Landwirtschaft und so weiter. Und das Thema ist absolut dominierend. Also ich werde wirklich, egal ob ich bei der Feuerwehr oder in einer Suchtklinik bin, auf das Thema angesprochen und natürlich permanent richtig viele Nachrichten über soziale Medien, WhatsApp, Facebook, was es alles gibt. Mhm. Und wenn ich da vielleicht mal eine, das verdeutlicht, dass eine Nachricht vorlesen darf, die Beispiel ist für rund, ich habe es vorhin mal gezählt, knapp über 20, die ich jetzt in den letzten zwei Tagen bekommen habe. Ist so viel Zeit?
Ja, also eine wenn sie nicht zu lange ist.
Nein, das ist ganz kurz. Eine Bürgerin hat mich auf diese Nachrichtenmeldung zu Hamsterkäufen angeschrieben. Mhm. Ich habe ihr kurz geantwortet, was das im Katastrophenschutz eigentlich bedeutet. Und dann bekomme ich als Antwort, ja, viele sind schon sehr verunsichert. Viele denken, der Krieg bricht aus und wir werden angegriffen. Furchtbar. Und das ist so ziemlich der Tenor, den ich auf der kompletten Wahlkreistour, ich bin jetzt seit drei Tagen diese Woche unterwegs, war auch vorige Woche unterwegs, permanent höre und wofür, da fragt man sich natürlich, ich bin ehemaliger Kriminalist, wo ist die Motivation? Ist das wirklich so zielführend? Ist das zufällig? Oder ich frage mich schon, was ist momentan noch gefordert und passt das nicht eventuell zusammen? Ist da nicht doch eine Strategie dahinter?
Gut, über die Strategie werden wir hinterher noch reden, aber können Sie denn verstehen, dass es so ein neues Katastrophenschutzkonzept gibt oder Zivilschutzkonzept gibt? Denn offensichtlich ist das letzte Jahr aus dem Jahre 1995, das sind ja immerhin 21 Jahre.
Also der Bund ist dafür klar zuständig. Mhm. Also die Länder machen den Katastrophenschutz, der Bund ist für den Zivilschutz zuständig, auch für ein Konzept. Nur mein Problem ist, ich sehe hier gar kein ausgereiftes Konzept. Also der eine Bürger sagte, wenn da jetzt nach ausreichender Diskussion das gerade fertig ist, da sind ganz, ganz viele Punkte eben gar nicht fertig, also gar nicht beantwortet. Zum Beispiel, wenn wir über Lebensmittel reden, die Lebensmittelnotfallreserve der Bundesregierung, das sind wie vor 50 Jahren vorrangig Reis, Getreide und Hülsenfrüchte. Die meisten Menschen kochen aber elektrisch, also das ist gar nicht verwendbar. Also solche Themen geht man gar nicht an und trotzdem haut man das jetzt zu diesem Zeitpunkt raus. Also ein vorliegendes Konzept habe ich nicht gefunden.
Ja, die drohenden Kriege sind auch Inhalt einer E-Mail von Dieter Port aus Bremen. Der schreibt neben vielem anderen, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaften in Europa, in den islamischen Ländern und in Russland lässt einen baldigen Krieg in Europa wahrscheinlich erscheinen. Notvorräte werden wichtiger. Also da ist offensichtlich tatsächlich eine gewisse Angst in der Bevölkerung, die vielleicht durch solche Veröffentlichungen oder unnötige Mediendiskussionen dann auch noch geschürt werden. Professor Dr. Wolf Dombrowski, Soziologe, Schwerpunkt Katastrophensoziologie an der Steinbeis-Hochschule in Berlin. Guten Abend, Herr Dombrowski.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Können Sie diese Panik zurzeit verstehen? Halten Sie die für berechtigt?
Na, ich halte es mit dem, was Frau Wagen gesagt hat, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und eigentlich weiß man es nie. Das weiß man nicht, wann man heiraten soll, wann man Kinder machen soll, wann man ein Auto kaufen soll. Man muss es einfach machen. Und wenn man sich den Zustand dieser Welt anschaut und die Probleme, die auf uns zukommen, dann habe ich so meine Befürchtung, dass diese mittlerweile fast 70 Jahre Frieden dem Ende entgegengehen. Die Welt wird unfriedlich und wir müssen uns auf hybride Bedrohungen einstellen. Also es gibt einen ganz ernsten Kern. Und hier finde ich dann besonders beunruhigend, was Herr Tempel gesagt hat. Ich fürchte nämlich auch, dass es kein Konzept dahinter gibt. Also eine geschlossene Vorstellung, wie eine Bevölkerung sozusagen auf eine vernünftige und angemessene Verteidigungsposition gehen könnte, wenn es denn hart auf hart kommt.
Ja, Sie machen uns schon ein bisschen Angst. Es gibt viele Hörer, die eben gar keine Angst haben. Wir haben per Facebook einige Posts bekommen, zum Beispiel von Marina Oberin. Sie schreibt, naja, bei einigen Stromausfällen, wo alles lahmgelegt ist, da sind dann die Lebensmittel ja geschlossen, Lebensmittelläden ja geschlossen. Da ist es nicht verkehrt, so ein bisschen Vorrat da zu Hause zu haben. Hella Martin schreibt, es muss ja nicht immer gleich eine große Krise sein, eine fette Erkältung und man kommt 7 Tage nicht zum Einkaufen. Dann ist es ja auch sinnvoll, wenn man ein bisschen was zu Hause hat. Und das bestätigt dann auch Tomi Seidel, denn abseits vom Terrorismus, schreibt er, und von Unwetterkatastrophen kann ja immer mal was passieren. Als meine Frau vor Jahren spontan länger ins Krankenhaus musste, da war ich jedenfalls froh, die ersten Tage nicht auch noch mit den 3 kleinen Kindern einkaufen zu müssen. Das war schon stressig genug, plötzlich alleinerziehender Hausmann zu sein. Also einige nehmen das durchaus eher auf die leichte Schulter. Sind wir in Deutschland in den letzten Jahren durch diese Sicherheitslage, die ja doch uns ein bisschen verwöhnt hat, sind wir wenig sensibel für Herausforderungen geworden, was kritische Situationen angeht, was Terrorismus angeht, was vielleicht auch die Angst vor Krieg angeht?
Ich fürchte, dass es so ist. Also wenn man nur ein paar tausend Kilometer weiter schaut in die Ukraine oder nach Syrien und sich dort anschaut, was hybride Bedrohungen sind, dann wird einem schon schummrig. Und technisch ist es mittlerweile kein Problem mehr, große Systeme, also Stromsysteme oder Versorgungssysteme, ernsthaft zu gefährden. Also wir reden ja nicht über solche Harmlosigkeiten, das mögen mir die einzelnen Zuhörer nachsehen, dass man aufgrund einer Erkrankung zu Hause bleibt und froh ist, wenn man nicht einkaufen gehen muss. Sondern es geht hier darum, dass wirklich Systeme, die für unsere Versorgung zuständig sind, zusammenbrechen. Man denke nur daran, die Bankschalter funktionieren nicht mehr, die Pumpen funktionieren nicht mehr, man bekommt kein Wasser mehr ins Haus, die Heizung geht nicht mehr. Und das im Winter oder über längere Zeiten, dann wird es ernst. Und dann fragt man sich natürlich, ist das noch sozusagen eine Größenordnung, wo der Katastrophenschutz kommt, wo die organisierte Hilfe kommt, wo innerhalb von 1-2 Tagen alles beseitigt ist und wir unserem normalen Leben wieder nachgehen können? Oder findet so etwas statt wie eine Sprengung, eine Detonation, eine Kontamination nach der nächsten, sozusagen die 5. Kolonne des organisierten Untergangs ist losgelassen. Ja, mit solchen Szenarien rechnen ja unsere Verantwortlichen auch. Und dort, finde ich, ist die ernste Seite. Und dann gibt es eben eine, wie ich finde, eine witzige Seite, wo man sagen muss, da redet jemand über Terrorismus und fragt mich dann, hast du 28 Liter Wasser zu Hause? Ja, also dann wird es absurd und irgendwie nicht
passt
mehr
nicht
ernst
zusammen,
zu nehmen.
Ja.
Genau.
Trotzdem noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sind wir Deutschen ein Volk, das sich gerne Probleme wegredet oder durch die rosarote Brille eher guckt als durch die anderen? Sind wir vielleicht auch so erzogen worden, durch die Politik, die immer uns das Gefühl vermittelt hat, ist schon alles in Ordnung, wir machen das schon irgendwie. Und jetzt merken wir plötzlich, die machen es eben auch nicht immer richtig und jetzt machen sie auch noch Panik, weil sie sagen, wir brauchen ein neues Sicherheitskonzept.
Also sowas ist natürlich immer ganz schwer zu sagen. Ich bin sehr häufig in den USA, dort ist man wirklich anders als bei uns. Man ist pragmatisch. Ja? Wenn dort ein Hurricane auf die Gegend zukommt, da läuft im Fernseher die Schrift, da sagt, noch 4 Stunden, bis er bei dir aufschlägt, geh zum Baumarkt, hol dir Material, mach die Fenster zu. Also man geht sehr pragmatisch damit um. Wir werden immer gleich grundsätzlich führen schwere philosophische Diskussionen und die einen geraten in Panik und die anderen geraten in Häme. Vielleicht sollte man über beide Seiten einmal mit einer größeren Gelassenheit sprechen.
Unser Thema heute in der Redezeit. Wie sinnvoll sind Notvorräte, der Zivilschutz in der Diskussion? Heute ist es ja nicht nur beraten worden, sondern auch beschlossen worden, dass neue Konzept zivile Verteidigung, KZV, vom Bundeskabinett heute auch vorgestellt durch Innenminister Thomas de Maizière. Wir wollen darüber heute mit Ihnen diskutieren. 08000 44 17 77 08000 44 17 77 ist die kostenlose Servicetelefonnummer für Ihre Anrufe. Welche Gefühle haben Sie zurzeit? Oder geht Ihnen das gar nicht so nah und Sie sagen, ich habe sowieso das Nötigste immer im Keller stehen oder in einem Regal in der Ecke? Thorsten Buchs aus Emsteck ist am Telefon. Guten Abend.
Einen guten Abend.
Herr Buchs, Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich verstehe dieses ganze Gerede nicht, diese Panikmache. Man hat immer eigentlich genug Notvorräte zu Hause und Vorratshaltung sollte selbstverständlich sein. Wir sind eine Großfamilie und aus der Verantwortung heraus den Kindern gegenüber müssen wir Vorräte auch haben, denn Kinder halten in Notzeiten sicherlich nicht so lange durch wie Erwachsene. Und diese Panikmache und Miesepetrigkeit, die auch in sozialen Medien viele Leute anstecken, widert mich an. Ich verstehe das nicht, denn man geht doch nicht im Supermarkt jeden Reiskorn einzeln einkaufen. Und es wurde eben angesprochen, Wasser ist nicht nur wichtig, wenn man die Broschüre des Bundesamts für Zivilschutz liest, da steht sondern auch drin, Händewaschen ist auch in Krisenzeiten wichtig. Und wenn man weiterliest, dann ist der Zeitraum der Bevorratung von 14 Tagen sogar auf 10 Tage abgesenkt worden. Wir reden hier nicht von einem Krieg. Es ist die Gefahr eines Atomkrieges gesunken. Das Bundesamt schreibt, es geht doch um Stromausfall, Brand, Gewitter, Sturm, Orkan, Hagel, Starkregen, Sturzfluten und, und. Das haben wir in Bayern regelmäßig, in Norddeutschland gelegentlich. Wir hatten vor 10,5 Jahren einen 5 Tage währenden Stromausfall in einer Region, regional begrenzt, im Münsterland. Es ist also nicht so weit weg, wie man meint. Es ist jederzeit möglich und wir fallen, wenn ich es mal so sagen darf, in die nicht technische Zeit, in die Steinzeit zurück.
Eine Frage habe ich, haben Sie Angst vor diesen Bedrohungen oder sagen Sie, nee, ich bin davon überzeugt, es kann passieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber ich bin auch einigermaßen, zumindest was diese Notvorräte angeht, gedanklich darauf vorbereitet und was Vorräte angeht, eben sogar materiell darauf vorbereitet. Fühlen Sie sich da sicher trotz dieser Bedrohungen, die irgendwie rumwabern?
Angst, nein, aber es ist eine gewisse Gefahr, eine Möglichkeit, die eintreten kann, was man nicht hofft. Und genauso wie man sich vor anderen Gefahren schützt, indem man eine Versicherung abschließt gegen Elementarschäden, sollte man auch sich gegen eine Gefahr des Stromausfalls, die möglich ist, absichern. Wir haben also Vorräte, wir haben, ohne dass ich jetzt aufgrund dieses Beschlusses da gehandelt hätte, wir haben also 30, 40 Liter Haarmilch immer vorrätig. Das geht bei uns in 2 Wochen durch. Wir haben Brot und Knäckebrot, alles Mögliche könnte ich jetzt aufzählen. Das Einzige, was natürlich ein Problem wäre, dass dann die Abwechslungsvielfalt in Notzeiten etwas zu wünschen übrig.
Also, dafür ist es eine Notzeit, ne?
Es gibt dann, ja eben, es gäbe dann nicht mehr so abwechslungsreiches Essen oder die hygienischen Bedingungen. Dann müsste man halt diese Gießkanne, die auch in der Broschüre genannt wird, nicht nur für ein mögliches Feuer nehmen, sondern zum Spülen der Toilette. Toilettenpapier nicht vergessen, sehr wichtig.
Ich merke schon, Sie sind gut vorbereitet, Herr Buchs. Sie haben das Konzept offensichtlich schon vorher gekannt oder zumindest sind Sie jemand, der vorausschauend handelt, ohne dass er irgendwelche politischen Entscheidungen braucht.
Also man geht ja nicht just in time einkaufen, wie das bei VW ist. Und ich verstehe also dieses ganze Gerede, diese Miesepetrigkeit.
Finden Sie nicht?
Verstehe ich nicht.
Gut. Herr Buchs, vielen Dank nach Emsteck und Ihnen noch einen sicheren Abend.
Danke.
Am Telefon auch Christian Kolfen aus Bramsche. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kolfen, welche Erfahrungen haben Sie?
Ich grüße Sie. Ich habe die Diskussion auch aufmerksam verfolgt. Also meine Erfahrungen sind, weil ich Landwirt bin, ist das für mich sowieso selbstverständlich, dass ich Vorratshaltung betreibe. Und Vorratshaltung auch für den Haushalt und so ist wichtig. Das ist für mich der erste Schritt wieder. Ich habe damals bin jetzt, gehe so langsam auf die 60 zu. Für mich ist das selbstverständlich, weil ich habe damals die Ausbildung auch in der Schule mitgemacht mit dem für den oder vom Bundesverband für Selbstschutz. Mhm. Wir kommen wieder langsam in diese Situation und die Vorredner haben das ja auch schon erwähnt, 70 Jahre Frieden, die sind eventuell irgendwann mal vorbei. Und ich habe ich habe 2004 die Revolution in der Ukraine miterlebt, auf dem Maidan, mhm, und 2014 auch. Ich hatte dort in der Ukraine einen Betrieb. Mhm. Fakt ist, dass ich diese Bedrohung sehr wohl sehe, hybride Kriegsführung, Angriffe auf unser Informationssystem und Lahmlegen irgendwelcher Strukturen in unserer Gesellschaft. Und das kann dazu führen, und das ist einfach nötig, dass man entsprechende Vorräte
zur Verfügung hat.
Mhm. Ja. Ja.
Okay.
Ich sehe das so ganz pragmatisch. Das ist im Grunde genommen, für mich ist das erst der Anfang dieser Diskussion. Wir müssen in Europa, und wir sind Europa, wir können uns nicht mehr kleinstaatlich allein auf uns verlassen. Mhm. Wir müssen in Europa ein eigenes Sicherheitssystem verwirklichen und auch jetzt ansprechen und diskutieren. Dies ist der erste Schritt.
Okay, Christian Käufen aus Bramsche, vielen Dank. Janina Waken, Sie sind ja nun für die CDU im Innenausschuss und Fachfrau für Zivilbevölkerung und Katastrophenschutz. Wenn Sie diese ersten Hörermeinungen hier hören, haben Sie auch das Gefühl, dass Deutschland jetzt ein Stück weit aufgewacht ist und verstanden hat, ja, wir müssen in der Tat wieder ein bisschen mehr Vorsorge treffen. Wir müssen auch mehr Sorge haben als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, weil sich die Welt nun doch verändert hat und wir spüren das jetzt auch vor der Haustür. Haben Sie das Gefühl, die Bevölkerung geht mit diesem neuen Konzept und mit den damit verbundenen Sorgen, die Sie ja auch definieren?
Also ich glaube, wenn man der Debatte was Positives abgewinnen kann, dann doch die Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt auch wieder bekommen hat. Und ich glaube, wir sollten uns nicht als Politiker jetzt darauf stürzen und das Ganze aufbauschen oder noch weiter Panik verbreiten, sondern wir sollten die Gelegenheit auch nutzen, die Bevölkerung weiter aufzuklären und darauf hinzuweisen, wie man im Rahmen des Selbstschutzes ja auch selber vorsorgen kann. Und wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, dann doch, dass man einfach mal wieder beginnt, drüber nachzudenken, über Dinge, über die man manche von uns vielleicht noch nie und manche vielleicht schon viele, viele Jahre nicht mehr nachgedacht haben. Nämlich, habe ich eine Taschenlampe mit Batteriebetrieb zu Hause oder ein Radio? Habe ich einigermaßen eine Nahrungsmittelvorratsversorgung zu Hause? Über solche Dinge oder was könnte denn alles passieren? Was passiert, wenn hier der Strom ausfällt, wenn das Wasser ausfällt? Bin ich gerüstet? Dass das Thema einfach wieder ein Stück weit ins Bewusstsein rückt. Ich denke, das ist gut und richtig. Das versucht man auch schon seit ein paar Jahren, auch durch Infokampagnen des BBK. Und wenn dazu jetzt ein Stück weit beigetragen wird, finde ich das doch eine sehr gute Entwicklung.
Frank Tempel von den Linken, Sie haben ja die Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt zumindest kritisiert vor 20 Minuten, vor 15 Minuten. Wenn Sie jetzt aber so die Hörer hören, haben Sie nicht doch das Gefühl, es hat zumindest mal so ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Thema gebracht, sodass die Menschen vielleicht doch ein bisschen sorgsamer mit sich und mit ihrem Leben umgehen und sagen, also um das auch von meiner Seite aus möglichst safe zu haben im Hintergrund, kümmere ich mich mal so ein bisschen Vorsorge für den Ernstfall?
Also aus Katastrophenschutzsicht müsste ich ja begeistert sein eigentlich davon. Mhm, also ich schätze ja auch die Arbeit von Professor Dombrowski sehr, der ja auch in Projekten damit gearbeitet hat, wo es um die Lebensmittelversorgung geht. Wir haben seit Längerem festgestellt, das schätzen einige Bürger auch falsch ein, dass die Bevorratung im Katastrophenfall eben nicht ausreichend da ist. Wir haben 77% der Bevölkerung, die sich maximal noch 2 Tage versorgen können. Das reicht nicht aus, wenn wirklich mal große Schadensereignisse, Unwetterereignisse auftreten. Trotzdem sehe ich das Ganze in einer anderen Diskussion und wir kriegen ja von den Reaktionen mit, dass es eben nicht um Hochwasserlagen geht in der Debatte. Das ist die realere Gefahr, aber ich komme aus einer Hochwasserregion. Ich weiß, wie es ist, wenn am Wochenende ein Hochwasser in der Region trifft und Montag, Dienstag stellen die Leute fest, dass sie nichts zu essen haben, die beiden Supermärkte abgesoffen sind, die Sparkasse abgesoffen ist, nicht mehr, gerade ältere Menschen zum Teil nicht mehr mobil sind und die stehen dann einfach da und sagen, wir haben Hunger und dann sieht man, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die zu lösen ist. Aber das Ganze jetzt sehe ich in der Kette mit auch anderen Forderungen, anderen Ereignissen. Wir haben die Diskussion über Terrorgefahr, wir haben das Weißbuch der Sicherheit, wir haben plötzlich wie fast jede Sommerlochpause die Diskussion zum Bundeswehreinsatz im Innern, wir haben die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und das sorgt natürlich für ein Klima, wo plötzlich darüber geredet wird, ob jetzt 70 Jahre Frieden bald zu Ende gehen. Da kann man auch mal in Fragen Außenpolitik, Friedenspolitik den einen oder anderen Schritt überdenken auch. Da kann man das auch nicht so zwangsläufig, das muss man nicht so zwangsläufig hinnehmen. Mhm. Aber es geht eigentlich, also die Masse unserer Bevölkerung ist durch Naturkatastrophen betroffen. Wir haben Zunahme von Extremwetterlagen und da haben wir ein weltweit bewundertes System über Feuerwehr, THW, eine zivile Struktur. Das ist ein ziviles Thema. Und mich stört das, dass das so in eine so militärische Richtung gedrückt wird, dass man über Angriffe, über Verteidigung redet und die realere Bedrohung durch großflächige Schadensereignisse, durch Extremwetterlagen. Wir haben nur diesen Sommer mal diese vielen Starkregenfälle, wo auch der zivile Katastrophenschutz wirklich gefordert ist, beansprucht ist. Aber da sind eben viele Sachen, die kommen müssten, die sind einfach nicht gemacht. Mhm. Also wenn wir über Lebensmittel, ich habe das schon gesagt, die Lebensmittelreserve der Regierung, dasselbe ist bei der Wasserversorgung. Also wir haben ja das Problem, dass ein extremer Mangel an Wasserwagen zum Beispiel zur mobilen Wasserversorgung da ist. Aber das wird weder beschrieben, noch werden Lösungen angeboten. Man erinnert
also muss nachgearbeitet werden aus Ihrer Sicht.
Man erinnert die Bevölkerung an ihre Hausaufgaben, aber die Bundesregierung macht keine. Mhm. Die setzt nur das Thema. Und ich denke, die nehmen tatsächlich billigend in Kauf, dass das in diese Richtung, wir sind bedroht. Und dann kriegt man natürlich andere Forderungen durch. Also okay. 3-4 Jahre war der Bundeswehreinsatz im Innern nicht durchzubekommen. Die Wehrpflicht wurde nicht mehr diskutiert. Und das sind aber alles Sachen, die parallel diskutieren. Und ich halte es für naiv, das alles getrennt voneinander zu diskutieren.
Herr Tempel, das ist ja auch mit. Das ist ja auch was zusammengehört.
Gut, ja, Frau Wagen, Herr Tempel, das diskutieren wir gleich noch weiter. Wir haben eine Menge Hörer in der Leitung, deswegen wollen wir die jetzt auch mal hören. Ich würde aber ganz gerne zu diesem Thema Wehrpflicht auch noch mal den Professor von Bombowski hören als Soziologe und Schwerpunkt für Katastrophensoziologie. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt, dass wir jetzt auch in diesem Zusammenhang das ganz Große diskutieren und sagen, also klar, wir haben THW, wir haben die Feuerwehren in der Regel, die müssen ja auch ineinander greifen, die abgestimmten Arbeiten dann in einem Katastrophenfall. Und dann wird noch einer draufgesetzt und der kommt ja sogar aus der CDU heute, der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg hat nochmal gesagt, also eine schrittweise Wiedereinführung der Wehrpflicht sollte jetzt mal kommen. Die Aussetzung vor 5 Jahren sei ein fataler Fehler gewesen. Also da werden ja Forderungen jetzt in den Mittelpunkt gesetzt, die man zunächst mal vielleicht gar nicht mit diesem Konzept in Verbindung gebracht hätte.
Na, ich gerate ja langsam in die Rolle dessen, der für Krieg und Vorbereitung auf den Krieg hin spricht. Wenn ich sozusagen diese schwarze Kappe aufsetze, dann aus folgendem Grund. Das, was Herr Tempel anspricht, die Katastrophen, Hochwasserlagen und Ähnliches, das betrifft, ich sag mal, relativ überschaubare Teile Deutschlands, also das Einzugsgebiet der Elbe, des Rheins und so weiter. Wir haben einen sehr guten Katastrophenschutz mit so vielen Helfern. Wir haben das alle gesehen, wie solidarisch unser Land reagiert hat. Und innerhalb von Tagen sind die gröbsten Probleme im Griff. Keiner ist verhungert. Keiner musste seine Notvorräte überhaupt angreifen, wenn er welche gehabt hat. Das wurde alles gebracht. Worum wir uns Sorgen machen müssen, ist, dass wir in eine Situation geraten, wo große gesellschaftliche Systeme, also sowas wie ein Elektrosystem oder ein Geldversorgungssystem oder ein System der Versorgung mit Treibstoff und Benzin, dass solche Systeme ausfallen oder beschädigt werden und es sozusagen großflächige, lang anhaltende Bedrohungslagen gibt, die mit dem Katastrophenschutz, der in Länderkompetenz ist, nicht mehr aus sich heraus zu bewältigen sind. Das, was Herr Tempel vorgeworfen hat, die Bundesregierung macht ihre Hausaufgaben nicht, diese Diskussion ist so alt, weil die Bundesregierung darf nur für den Zivilschutz und Krieg und die Länder sind zuständig für Katastrophe und wenn es zu wenig Tankwagen gibt, ist das Ländersache. Mhm. Aber
nee, das ist nicht ganz richtig. Also wir haben ja auch Vereinbarungen der Synergie. Also da gibt es ja auch zwischen Bund und Ländern Vereinbarungen.
Wichtig wäre ja auch im Sinne der Bevölkerung, dass das auch funktioniert, dass das ineinander greift.
Ein Stück weit, dass wir diese strikte Trennung Zivil- und Katastrophenschutz überwinden. Also da sind wir ja zum Glück ein Stück weitergekommen. Okay. Also auch mit finanziellen Zusagen der Bundesregierung, was Fahrzeugversorgung angeht. Wasserwagen ist zum Beispiel auch ein Thema beim THW, nicht nur bei der Feuerwehr. Also da, ich kritisiere die Bundesregierung gar nicht bei allen Punkten. Bei ein paar Punkten sind wir ja tatsächlich
okay, ein das Stück vorwärts gekommen. Okay, das haben wir erstmal verstanden. Ich wollte eigentlich von Professor Dombrovski noch mal ein Wort zur Bundeswehr hören, aber wirklich nur ein kurzes Wort. Halten Sie diese Diskussion, die jetzt sozusagen an dieses Konzept angeschlossen wird, die da ja auch erwähnt ist in diesem Konzept, dass man darüber nachdenken solle, halten Sie das für berechtigt? Ist das auch ein wichtiger Schritt aus Ihrer Sicht?
Ja, ich halte das für berechtigt. Und ich glaube, dass wir diese alte Trennung, die wir sozusagen durch unsere Kriegsschuld, Zweiter Weltkrieg auf uns geladen haben, dass man über manche alten Dinge auch mal hinwegkommen muss. Ja.
Am Telefon Jürgen Bender aus Bremen. Guten Abend.
Guten Abend an die Runde. 1961 hatte das Bundesernährungsministerium die Aktion Eichhörnchen ins Leben gerufen.
Ich erinnere mich.
Jeder Haushalt wurde aufgerufen, einen Krisenvorrat anzulegen, mit dem er 14 Tage lang ohne Versorgung von außen seine Mitglieder ernähren können sollte. Dieser Vorrat sollte vor allem die Zeit bis zum Aufbau einer funktionierenden Rationierung von Lebensmitteln überbrücken. Trotz eines erheblichen Werbeaufwandes, bei dem das Eichhörnchen als Namensgeber und Symbol Tier galt, haben nur 2-3% der Haushalte diese Forderung erfüllt. Ich frage mich ernsthaft, ob wir in unserem Land nicht andere Probleme haben. 5 Jahre später, nach 1961, sprach man über die sogenannte Finnlandisierung. Auch da kam wieder die Aktion Eichhörnchen ins Spiel. Da wurde uns eingeredet, ihr müsst Vorräte anschaffen, denn die Gefahr des Kalten Krieges besteht darin, dass der Russe in die Bundesrepublik eingreifen könnte. Printmedien hatten in den Tageszeitungen große Veröffentlichungen gemacht, wie weit der Russe bis einschließlich Nordrhein-Westfalen eingreifen würde. Mhm. Auch da war wieder, ihr müsst Vorräte anschaffen. Ich frage mich ernsthaft, ob wir in unserem Land nicht andere Probleme haben. Und ich frage mich, ob der wirkliche Hintergrund der sein könnte, dass eines Tages bei uns in der Bundesrepublik, ähnlich wie es in Griechenland war, die Banken geschlossen sind, wir also nicht mehr an Geld rankommen können. Mhm. Das ist eine Frage, die mich beschäftigt und ich hätte da ganz gerne eine Antwort.
Gut, die Frage werden wir gleich noch beantworten. Vielleicht jetzt nochmal Wilhelm Rolfing aus Minden.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Für mich ist das jetzt schon erstaunlich, dass aus einem heiteren Himmel heraus solch eine Diskussion so plötzlich und so für mich unerwartet geführt wird. Ich bin der Meinung, wir sind eine Handynation und sind sowieso nicht in der Lage, das, was man da so eben mal hat, von 0 auf 100 zu gestalten. Und ich bin auch der Meinung, dass noch nicht mal für bei einem Gewitter jeder Haushalt eine Taschenlampe hat. Wenn man so etwas ernsthaft betreiben will, dann bin ich der Meinung, dass man zentral irgendwelche Läger schafft, so wie es damals mal Kornläger für die NATO gegeben hat, wo man als Bürger hingehen kann und mit Bürgern sich trifft, unterhält über das Thema und zusammen das Ding anpackt. Ganz abgesehen davon bin ich der Meinung, dass wir sowieso technisch in einer solchen Richtung total hinterm Mond leben, dass wir das technische Hilfswerk und nicht die Bundeswehr für solche Aktionen benötigen und dass wir auch eine Ausbildung, ob Mann oder Frau, über ein Jahr oder ein halbes, jeder Bürger eigentlich im Prinzip bekommt, dass er mal wieder Grundregeln bekommt, wie man ohne Handy auch etwas löst. Hm. Das sind für mich entscheidende Dinge. Und nicht einfach nur so in den Raum stellen, hey, wir müssen jetzt mal Vorräte schaffen. Hm. Das das reicht nicht.
Okay. Ja, Nina Wagen für die CDU im Innenausschuss und Berichterstatterin für Zivilbevölkerungskatastrophenschutz. Wenn wir es wirklich ernst meinen, müssen wir das nicht gleich ganz anders angehen? Müssen wir nicht regelrecht Schulungen durchführen? Müssen wir nicht die Menschen auch nicht nur durch ein Konzept animieren, etwas zu tun, sondern muss man vielleicht sogar Gesetze erschaffen? Weil offensichtlich ja nun eigentlich alle der Meinung sind, das ist zwar von der Grundidee her in Ordnung, aber es reicht eigentlich nicht aus und es hat auch in den vergangenen Jahrzehnten nie ausgereicht und die Leute haben es eigentlich gar nicht angenommen. Das hat die auch in großen Teilen gar nicht interessiert. Müssen wir viel vehementer vorgehen aus Ihrer Sicht?
Also ich würde jetzt nicht davon sprechen oder nicht wünschen, dass man das Ganze verpflichtend macht, aber es ist natürlich richtig, dass im Bereich Selbstschutz und im Bereich von gewissen Fähigkeiten, wie man sich eben selbst helfen kann in manchen Situationen, in Notsituationen, viele Dinge, die man vielleicht noch vor Jahren gekonnt hat, verlernt worden sind und dass man jetzt neben dem Aspekt, welche Nahrungsmittelvorräte soll ich daheim haben, da schon auch noch tiefer einsteigt und versucht, die Bevölkerung auch da zu sensibilisieren, zu informieren, zu schulen. Und ich denke, das ist schon ein Punkt, wo man ansetzen sollte und muss und ich hoffe auch wird, dass man den Selbstschutz der Bürger weiter stärkt, auf jeden Fall in Zusammenhang mit den ehrenamtlichen Organisationen, die wir haben, die das gut können, die da eine großartige Arbeit leisten, wie zum Beispiel das Technische Hilfswerk. Ich denke, wenn die da im Boot sind, könnte man da einiges erreichen. Nicht im Sinne einer Verpflichtung der Bürger, aber einfach von weiteren Angeboten und weiterer Sensibilisierung auch für das Thema.
Auch von Ihrer Seite nochmal ein Wort zur Bundeswehr. Ist das aus Ihrer Sicht richtig, dass wir darüber jetzt so diskutieren oder dass dieses Konzept auch dazu animiert, darüber zu diskutieren, die Bundeswehr stärker einzusetzen oder einzubinden in diese Katastrophenschutzszenarien? Und wenn jetzt Kollegen aus Ihrem Kreis schon sagen, also wir müssen auch über die Wehrpflicht nachdenken, sind Sie der Meinung, das ist durchaus ein berechtigter Gedanke zunächst mal, den Sie weiterverfolgen würden?
Also ich glaube, im Zivilschutz sind ja zunächst mal alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens im Falle von Krisen gemeint und man muss da auch alle möglichen Gefahren und Gefährdungsquellen beachten und es ist ja auch Aufgabe der Regierung, da in alle Richtungen zu denken und es wäre, glaube ich, fahrlässig, da den militärischen Bereich außen vor zu lassen. Ich sehe in dem Konzept allerdings überhaupt keinen Schwerpunkt auf dem militärischen Bereich oder auf dem Bereich, wir werden durch einen Krieg, werden mit dem Verteidigungsfall da bedacht, sondern der Schwerpunkt liegt auf ganz anderen Bereichen. Natürlich wird in dem Konzept auch die Bundeswehr erwähnt, nämlich im Falle der möglichen Wiedereinführung einer Wehrpflicht, wie dann irgendwie die Post Bescheide zustellen kann und so weiter. Natürlich muss das alles bedacht werden, wo dann auch Soldaten untergebracht werden können und so weiter. Das ist ja ganz klar. Und dass man, wenn man das liest, sich dann natürlich fragt, wie Wiedereinführung der Wehrpflicht, das verstehe ich natürlich auch. Dem aber zu unterstellen, dass das der erste Schritt ist oder dass das geplant ist, ist völlig falsch. Es muss einfach auch in die Richtung gedacht werden. Und wenn jetzt auch gefordert wird, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, kann man sagen, sie wurde ja jetzt nicht abgeschafft, sie wurde ausgesetzt.
Im Grundgesetz ist sie nach wie vor vorgesehen.
Ich fordere jetzt nicht, dass sie direkt wieder eingeführt wird und das ist auch nicht geplant, aber für eine mögliche Wiedereinführung die Vorsorge zu
zumindest
treffen,
mal drüber nachdenken.
Das vielleicht 10 Jahre wieder gilt, glaube ich, da liegt man, glaube ich, nicht falsch oder alles andere wäre, glaube ich, auch falsch.
Ich sag mal, ein Schelm, der Böses dabei denkt, dieses Konzept heißt ja auch zivile Verteidigung, also da denkt man ja in der Tat möglicherweise wirklich auch über die Bundeswehr nach, wenn Verteidigung ist ja ein zentrales Thema der Bundeswehr immer gewesen. Gut, aber wir wollen noch mal ganz kurz über das Geld sprechen. Das macht vielleicht Professor Rolf Dombrowski noch mal. Also das mit dem Geld, was wir von unserem Hörer gefragt bekommen haben, das ist natürlich jederzeit möglich. Also ich meine, Geldautomaten können auch irgendwann mal stromtechnisch, schätze ich mal, aussteigen. Und auch andere Dinge können dazu führen, dass es nicht mehr gibt, oder? Die Gefahr ist berechtigt.
Beim Deutschen Bundestag gibt es das Büro für Technikfolgenabschätzung. Die haben eine sehr interessante Studie gemacht über Stromausfall und was alles am Strom hängt. Und in der Tat ist es so, dass nach etwa 3-4 Tagen unsere Gesellschaft zusammenbräche, wenn so lange der Strom weg ist, weil alle Systeme letztlich von Telekommunikation über Pumpwerke und also Strom ist das A und O. Und wenn kein Geld mehr da ist, ich meine, es wird ja auch die Diskussion geführt, das Bargeld abzuschaffen. Wenn man dann von elektronischen Systemen abhängt, wäre man sozusagen jenseits jeder Existenz. Also dann würde gar nichts mehr gehen. dann müsste man zurückkehren auf Systeme wie Schwarzmarkt und Zigarettentauschen oder sonst irgendwas.
Also doch wieder Geld und das Kopfkissen.
Ja, auch darüber denken ja ganz viele nach. Also wo ich Herrn Tempel immer recht gebe, ist zu sagen, wir denken unterkomplex, wir denken die Systeme nicht zusammen und wir denken nicht in strukturellen Zusammenhängen. Und das macht dann das nur Reden über sowas wie, sollen wir Wasser und Lebensmittel einkaufen und 10 Tage Vorrat haben, in gewisser Weise unterkomplex. Man könnte auch sagen,
dem Thema nicht gerecht,
ne? Ein bisschen lächerlich. Das wird dem Thema nicht gerecht. Okay. Aber was ich fahrlässig finde, ist, nicht über die wesentlichen Dinge nachzudenken, die in dieser Welt los sind. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das, was bei uns hier ankommt, ist im Augenblick nur die Vorhut eines noch viel größeren Problems, das schon auf den Beinen ist. Wir hatten in diesem Monat den Ressourcenendtag dieser Welt. Das heißt, ab August leben wir über unsere Verhältnisse. Das heißt, es wächst nicht mehr so viel nach, wie wir verbrauchen. Das heißt, man könnte fast sagen, wir
rennen ins Chaos.
Wir laufen wirklich in eine solche massive globale Knappheit von allem, dass es unweigerlich zu massiven Verteilungskämpfen kommen wird. Und darauf bereiten wir uns langsam vor. Und wer das nicht sieht, der ist einfach ein bisschen sozusagen, also rosarot.
Ja. Also das Konzept zivile Verteidigung aus Ihrer Sicht mit voller Berechtigung zum jetzigen Zeitpunkt, viel später darf man es gar nicht machen, aber wir müssen eigentlich immer sensibel auf diese Bedrohung eingestellt sein.
Man fängt viel zu harmlos und zu läppisch an.
Das gut, wir streichen das mit den Notvorräten mal und gehen gleich nochmal auf das ganz Große. Bertha Heinrich aus Kiel, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Und zwar, ich wollte gerne etwas dazu sagen, weil ich bin ein Nachkriegskind und meine Eltern waren kriegserfahren. Also meine Mutter hat immer Vorräte zu Hause gehabt und das war eigentlich immer. Und als ich nachher erwachsen war, gab es im Kreis Segeberg eine Schneekatastrophe und die war so heftig, dass also 4 Tage der Strom ausfiel. Und meine Mutter hatte aber alles im Haus. Ich bin dann bloß einmal nochmal, ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch kurz mal gucken, in den Supermarkt gegangen, er war leer. Die Regale waren leer. Ja, also es waren nur noch so ganz vereinzelte Produkte, die wohl keiner jetzt wohl so brauchte, aber es war leer, weil alle dann schlagartig noch losgelaufen sind und ich möchte nicht in diesen Massen Drängelei, muss ich sagen, eigentlich selber noch dann zum Schluss dabei sein. Und so habe ich immer meine Vorräte zu Hause, schon seit Urzeiten eigentlich, in gewisser Weise. Und meine Sachen werden mir auch nicht schlecht, weil ich das einfach rotiere. Ich nehme die, die dem Datum am nächsten sind, verbrauche ich. Und wenn ich sehe, der Vorrat geht so allmählich zur Neige, dann bessere ich den wieder auf. Und das Einzige, wo ich jetzt, habe ich jetzt für mich nochmal gedacht, ich müsste noch etwas mehr Wasser haben. Also so, aber sonst im Großen und Ganzen.
Fühlen Sie sich sicher aufgestellt?
Ja, fühle ich mich einfach, sagen wir mal, ja, damit sicher. Ich habe auch einen Campinggaskocher mir angeschafft. Also sobald ich keinen Ofen hier habe in der Wohnung, sondern Zentralheizung. Und also so, dass ich dann auch zur Not eben das Nötigste auch mal auf diesem Campinggaskocher herrichten kann. Und wie gesagt, ich denke, wir wiegen uns in einer so totalen Sicherheit. Ist ja auch gut und schön, aber wir müssen, denke ich, immer mal auch an andere Dinge denken, die auftreten können und dann auch eben vorher selbst verantwortlich handeln und nicht dann, ich bin kein Mensch, der gerne in Panik gerät, muss ich sagen. Und,
also vorausschauend.
Vorausschauen und darum mache ich das lieber in Ruhe und
Vielen Dank, Frau Heinrich,
für
Ihre persönlichen Erfahrungen und vorausschauenden Handlungen. Ralf Weber aus Hannover, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Also ich habe mir einige Sachen überlegt. Also zum einen finde ich den Zeitpunkt tatsächlich von diesem Zivilschutzkonzept in einem Zeitpunkt, wo 72% der Bundesbürger mittlerweile den Einsatz der Bundeswehr im Inneren befürworten in Krisensituationen, finde ich einen unglücklichen Zeitpunkt. Mhm. Das Ganze, den man da gewählt hat. Ich frage mich halt auch, was seit dem 11. September 2001 eigentlich passiert ist, warum es so lange gebraucht hat, um da mal ansatzweise das Ganze wieder abzudaten, dieses Konzept. Ich glaube, Professor Dombrowski, ich hoffe, ich habe den Namen richtig, auch wahnsinnig unterschätzt.
Ja, Dombrovski mit Y.
Hm? Okay. Was alles an Strom dranhängt. Ich meine, wie gesagt, Telekommunikation, viele Festnetzsachen, Festnetztelefone funktionieren ja heute quasi auch über Strom, Handys sowieso, wenn Funkmasten ausfallen, Tiefkühltruhen, Elektroherde und so weiter. Also da ist wahnsinnig viel dahinter. Man müsste sich Gedanken machen, wie kann man die Bevölkerung überhaupt erreichen in so einer Situation, wenn es wirklich mal elektrisch irgendwo knallt. Und was passiert eigentlich mit den Leuten, jetzt ältere Leute, kranke Leute, Alleinerziehende, Hartz-IV-Empfänger, die sich im Prinzip so eine Bevorratung geld- und platzmäßig auch gar nicht ohne weiteres leisten können. Na, die stehen ja auch vor Problemen, sag ich mal, und die müssen dann wirklich irgendwie, sag ich mal, mit der Machete nachher los und sich Astronautennahrung besorgen, wie es da in der Anmoderation hieß. Also ich finde das alles nicht sehr gut durchdacht, sage ich mal, dafür, dass man so lange Zeit hatte, sich das zu überlegen.
Gut, da stoßen Sie ins gleiche Horn wie Frank Tempel als stellvertretender Vorsitzender der linken Fraktion und stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses im
Bundestag. Ja, ich würde gerne nochmal nachstoßen.
Sie wollen nochmal nachstoßen? Ja. Ja, dann stoßen Sie noch einmal nach, Herr Tempel.
Ja, es geht ja um, also wenn man über Lebensmittelvorsorge spricht, es geht ja um praktisch die Selbsthilfe der Bevölkerung zu stärken. Und genau deswegen setzen wir auf zivile, dezentrale Strukturen im Katastrophenschutz und im Zivilschutz. Denn das hat ja Synergieeffekte. Also wenn man sich guckt, wie so eine Dorffeuerwehr aussieht, da ist ja ein Feuerwehrverein dahinter, da lassen sich Leute ausbilden, es steigen Leute ein, es scheiden Leute aus. Und das, was wir vorhin besprochen haben, dass man die Leute wieder besser bilden müsste, auch in dem Bereich. Also wie ist zum Beispiel eine Notfallversorgung von Verletzten? Wie kann ich bestimmte Sachen behelfsmäßig herrichten? Das haben wir automatisch über diese zentralen Strukturen, über diese zivilen Strukturen. Mhm. Und wenn wir da jetzt eine Diskussion anfangen, parallel dazu, dass da vielleicht militärische Strukturen helfen können. Natürlich hat so eine Bundeswehr Manpower, aber was passiert? Man verlässt sich immer mehr auf Fremdhilfe. Also man wird selber aus der Verantwortung, sich selbst zu helfen, rausgenommen. Und wir werden für unsere dezentralen zivilen Strukturen weltweit beneidet. Also es kommen chinesische Delegationen und sagen, wie macht ihr das, dass es funktioniert? Und ich denke genau das, also da haben wir eine gewaltige Stärke im Land. Mhm. Diese dezentralen, also das Geld, wenn wir Wehrpflicht wieder einführen wollen, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Das kostet einen Haufen Personal. Dann lasst uns doch das Geld in die zentralen Strukturen Feuerwehr und THW, stecken. Also Bundes- und Landessachen stecken. Ich habe mir jetzt viele Dienststellen angeguckt, also wenn ich gucke, wie in Gera die Unterkünfte für ehrenamtliche Rettungsdienstler hergerichtet sind, also das ist grauenvoll, das ist an sich schon eine Katastrophe und die sollen Katastrophenschutz machen und da denke ich, da haben wir einen viel größeren Effekt, wenn wir Selbsthilfe, denn wer sowas macht, der weiß auch mit Vorräten umzugehen, der weiß auch, wo er was wie herbekommt, der weiß, wie er sich ohne Vorräte eine Weile hilft und dann haben wir wesentlich mehr geschafft, aber Kommunikation und Krise hat halt auch was damit zu tun.
Gut, wir wollen die Bundeswehr-Diskussion vielleicht an dieser Stelle dann erstmal abbrechen, weil ich verstanden habe, es ist durchaus natürlich in diesem Konzept daran gedacht und es gibt sicherlich auch in der CDU erste Überlegungen, wir haben es ja hier auch gehört von dem Abgeordneten Sensburg, der sich da schon mal deutlich positioniert hat, Frau Wagen hat das auch nicht ganz ausgeschlossen, also möglicherweise gibt es dann eine längere Diskussion, anderes Thema vielleicht demnächst in der Redezeit, aber ich würde gerne von Frau Wagen nochmal wissen wollen, wir haben ja jetzt mittlerweile doch erfahren, also es ist eine reale Bedrohung da, Professor Dombrovski hat das auch nochmal sehr ausführlich geschildert, die wir bisher gar nicht so wahrgenommen haben. Und es hieß ja auch von unseren Hörern, sie sind froh, dass es endlich mal so ein Konzept gibt, auch wenn das nur am Anfang steht jetzt oder der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Nun muss ich doch nochmal fragen, gibt es denn aus Ihrer Sicht, Sie müssen jetzt keine Einzelheiten nennen, aber gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich vielleicht zurzeit einen aktuellen Anlass, warum Sie gesagt haben, wir müssen jetzt mit diesem Konzept mal schnell raus, weil die Bedrohungslage wird wirklich immer prekärer und wir müssen wenigstens rechtzeitig schon mal einen Stein ins Wasser geworfen haben, damit wir nicht plötzlich völlig vor einer Problematik stehen, der wir gar nicht Herr werden können, weil wir gar keine Vorkehrungen getroffen haben.
Naja, aus meiner Sicht kein konkretes Ereignis. Einfach die allgemeine Situation, dass sich viele Dinge geändert haben, dass wir vernetzter geworden sind, dass Dinge, die im Konzept von 94 vielleicht festgelegt waren, jetzt überholt sind oder anders betrachtet werden müssen. Und es ist ja auch so, dass das Konzept jetzt lediglich den Rahmen bildet für weitere, ich sag's mal, Unterkonzept. Also wir werden ein Rahmenkonzept schutzkritischer Infrastrukturen haben, ein Rahmenkonzept Strom haben, ein Rahmenkonzept Kulturgutschutz haben. Das ja auch, diese Konzepte müssen jetzt aufbauend auf das große Konzept noch weiter erarbeitet werden, verfeinert werden, weil jetzt auch der Vorwurf kam, manches ist zu unkonkret und das dauert auch wieder seine Zeit, jetzt auch keine 10 oder 15 Jahre, aber einige Monate, und man will das Ganze jetzt eben anstoßen. Man hatte vieles schon erarbeitet und jetzt war eben der Zeitpunkt, mit dem großen Rahmen einfach rauszugehen, um dann die anderen Dinge, es wird auch immer wieder, die werden immer wieder Beispiele mit Stromausfall gebildet, da wollen wir vor allem, und das sehe ich auch als sehr wichtig an, jetzt endlich auch das Gesamtkonzept Notstromversorgung in enger Zusammenarbeit mit den Ländern endlich angehen, endlich finalisieren. Angegangen ist es schon, und ich glaube, das ist was, was auch den Menschen eher auch unter den Nägeln brennt oder was den Menschen vielleicht eher noch Angst macht als der Verteidigungsfall, weil das ist ja auch angekommen, schon das ein oder andere Mal der Fall war, dass es wirklich einen Stromausfall gab, und das, glaube ich, ist eine wichtige Sache, dass das jetzt endlich finalisiert wird.
Okay. Genau. Huwald Fröhlich aus Hoppenrade ist noch am Telefon. Guten Abend, Herr Fröhlich.
Ja, schönen Abend. Ich habe die Diskussion mit Interesse verfolgt und bin ganz erfreut, dass es eine Menge Stimmen gibt, die diese Maßnahmen für vernünftig halten. Während in der Zeitung oder so im Radio immer das so, naja, mehr lächerlich wurde. Ja, ja. Ich würde eigentlich noch einen ganzen Schritt weitergehen. Wir haben am Rande gehört, das ist eine bekannte Tatsache, in Läden und Lägern liegen so für 3 bis 4 Tage Lebensmittel in den Städten, dann ist Feierabend. Die Kartoffelkiste haben die Leute nicht im Keller, weil sie gar keinen Keller mehr großteils haben. Und wenn, wie gesagt, Strom ausfällt, dann geht keine Heizung, dann geht kein Kochherd, geht gar nichts. Wenn ich Bundesbauminister wäre, würde ich in die Bauordnung reinschreiben oder in die Länderordnung, dass es kein Haus geben darf, in keine Festbrennstoffmöglichkeit vorhanden ist. Also eine Küchenhexe.
Ja, schon klar.
Kann ich im Winter notfalls alle Matratzen in die Küche schleppen, schmeiße die Küchenhexe an. Wenn ich kein Holz habe, schiebe ich die Möbel durch. Meine Familie bleibt warm und ich kann eine Suppe kochen. Das hat nicht nur diesen Gesichtspunkt, eine aktuelle Krise zu überstehen, sondern wir sind ja mit diesen Dingen, mit unserer extremen Abhängigkeit erpressbar. Mhm. Innerhalb einer Woche, wenn kein Strom nicht geht und der Laster den Supermarkt nicht beliefert, ist in einer Woche Chaos. Und wenn das nicht nur regional ist, wegen irgendwas im Eis zusammengebrochener Strommasten, sondern flächendeckend,
dann wird
weil irgendein Herr Obama oder Herr Trump oder wie sie auch immer gerade heißen, sagen, ach, ihr wart nicht mit im Irak, ihr wollt auch nicht mit in Iran. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr noch Öl kriegt? Das braucht ja nicht so heftig sein. Das geht ja mehr so hintenrum so.
Herr Fröhlich.
Und dann entweder gehen unsere Jungs dann in irgendeinen Krieg, wo sie nichts zu suchen haben.
Hab Sie verstanden. Ich muss Sie leider unterbrechen, weil wir haben noch einen Hörer, nämlich Herrn Brooks aus Lüneburg in der Leitung. Sie sagen also, das Konzept ist im Grunde ein erster richtiger Schritt, aber es müssen noch viel weitere folgen und man muss auch noch mehr konzeptionell dran denken. Das haben wir verstanden. Und auch weitere Ministerien einbinden in die Geschichte. Dirk Brooks aus Lüneburg, guten Abend.
Ja, guten Abend, Dirk Brooks.
Wir haben noch eine
Minute für Sie. Erstens, auffällig ist ja die zeitliche Reihenfolge. Gestern war Ukraine dran, heute sind wir sozusagen dran. Das bringt mich zu folgendem Schluss. Wir sollten eigentlich die Konflikte oder die Katastrophen, die wir vielleicht politisch steuern können, erstmal bearbeiten. Das heißt, das Problem mit Russland. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie handhaben das andere Länder? Ich möchte mal sagen, Schweden, England, Frankreich.
Gut,
das wär's.
Vielen Dank, Herr Brooks oder Herr Box aus Lüneburg. Professor Wolf Dombrowski, wie halten das andere Länder? Sie hatten ja schon Amerika angesprochen, da geht man anders mit dem Thema um. Wie halten das andere Länder in Europa? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Sehr unterschiedlich. Diejenigen, also skandinavische Länder aufgrund ihrer Weltkriegserfahrung, sind eher zivile Verteidigung und haben sowas wie Milizsysteme. Die Schweiz natürlich dezidiert. Also es gibt ganz andere Strukturen und das Problem Deutschlands ist wirklich, wir hängen immer noch an den Kriegsschuldfragen und immer noch an den Bedenklichkeiten. Da muss sich noch eine Menge ändern.
Ihnen würde ich gerne noch das Schlusswort geben. Sie haben allerdings heute ein sehr düsteres Bild gezeichnet, wenn ich das mal ganz persönlich sagen darf. Ich habe verstanden, wir sollten dieses Konzept jetzt nicht auf Vorräte reduzieren. Das ist bestenfalls ein kleiner Schritt, den wir vor der eigenen Haustür erledigen können. Glauben Sie, dass Deutschland sich in den nächsten Jahren tatsächlich auf diese Bedrohungen, die Sie skizziert haben, einstellen kann? Glauben Sie, wir sind dazu in der Lage, wenn wir jetzt die richtigen Schritte gehen? Haben Sie da, können Sie uns wenigstens ein bisschen Hoffnung machen?
Also Herr Tempel nannte vorhin einen Begriff, den ich für ganz wichtig halte, nämlich das ist eine aktive Friedenspolitik. Und ich glaube, wenn wir über Nahrungsmittelbevorratung nachdenken, müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir die Ernährung dieser Welt gerechter und vernünftiger machen. Und da sollte Deutschland auch einen Beitrag leisten und nicht nur darauf gucken, wie man die eigenen Leute satt kriegt.
Ja, ein intensives Thema heute in der Redezeit. Wie sinnvoll sind die Notvorräte? Wir haben diskutiert nicht nur darüber, sondern vor allen Dingen über das große Ganze. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Der Zivilschutz in der Diskussion, gut ist, dass überhaupt erstmal diskutiert wird und dass es erste Ansätze gibt aus meiner Sicht. Und die müssen natürlich weiter verfolgt werden, ohne zu überdrehen. Diskutiert haben Professor Dr. Wolf Dombowski, Soziologe mit dem Schwerpunkt Katastrophensoziologie von der Steinbachs Hochschule in Berlin. Frank Tempel, der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag. Und Nina Wagen, sie ist Berichterstatterin für Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz der CDU im Innenausschuss des Bundestages. Und die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.